Ein Sprichwort sagt, wenn du auf nichts zielst, triffst du jedes Mal. Genau das sehen wir heute in so vielen Gemeinden in Deutschland. Es wird auf nichts wirklich gezielt und dennoch werden viele Ziele getroffen. Doch die Frage ist hierbei, was trifft man dann eigentlich oder was sollte man überhaupt treffen für Ziele? Gemeinden, wo man sich immer wieder die Frage stellt, was ist hier eigentlich die Struktur, was ist hier die Ordnung, worum geht es hier, was sind die Ziele und Absichten? Und Gottesdienste finden doch heute überall statt. Wenn man sich die Frage stellt, wie viele Gottesdienste jetzt zum gleichen Zeitpunkt stattfinden, es sind unzählige. Dann ist es eigentlich nicht so schwer, Menschen an einen Ort zusammenzurufen. Hat heute Morgen auch hier geklappt. Es ist nicht schwer, Lieder zu singen, für manche schon. Es ist nicht schwer, zu beten, Gemeinschaft zu haben und dann wieder zu verschwinden. Das ist nicht schwer. Das schafft eigentlich sogar fast jeder weltliche Verein. Doch in der Gemeinde Gottes sollte es ganz anders vor sich gehen. Die Gemeinde Gottes sollte nicht verplant umherschießen, um wahllos Ziele zu treffen, nicht planlos vorangehen, um einfach nur Abläufe am Leben zu erhalten. Das ist nicht die wahre biblische Absicht der Gemeinde Gottes. Doch warum ist das nicht der Fall? Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, was Paulus in 1. Korinther 14, 33 so deutlich sagte. Gott ist ein Gott des Friedens und um Frieden bedeutet Ordnung. Denn Frieden zu erhalten oder Frieden herzustellen, dafür braucht es ganz klare Strukturen, ganz klare Ordnungen und ganz klare Ziele. Wie es auch Paulus in Titus 1 schon sagte, Titus 1, 5 hatten wir vor einiger Zeit mal studiert, da sagte er auch, damit du, also Titus, in Ordnung bringst, was noch in den Gemeinden mangelt. Und dieses in Ordnung bringen bedeutet eine klare Struktur aufstellen, klare Strukturen schaffen, anpassen und korrigieren. Hier vor allen Dingen Titus 1, 5 durch biblische Leiter, als die gottgegebenen, untadeligen, hingegebenen Führer der Herde, aber dann auch zusammen mit hingegebenen Mitarbeitern der Gemeinde, jedem Glied am Leib mit der gleichen Ausrichtung der Untadeligkeit. Das ist das wahre, biblische, gottgegebene und gottverherrlichende Ziel der Gemeinde, die Struktur und Ordnung der Gemeinde. Und das ist so wichtig für uns zu verstehen. Doch hier bestehen, bis hierhin bestehen bestimmt bei euch ganz viele Fragen. Worum geht's hier heute? Was ist diese Predigt? Was ist eigentlich eine biblische Ordnung? Was ist eine biblische Struktur der Gemeinde? Was sollten die wahren Ziele einer Gemeinde sein? Und wie kann diese Ordnung dann konstant erhalten bleiben? Und wie können wir diese Ziele konstant in unserem Leben erreichen? Und diese Fragen bündeln sich alle in der Fragestellung, warum tun wir eigentlich als Christen, was wir tun und wie tun wir es dann? Ein Satz, den ihr heute mehrfach hören werdet und hoffentlich nie wieder vergessen dürft. Warum tun wir, was wir tun und wie sieht es dann auch praktisch aus? Und das alles wird definiert in einer Gemeindephilosophie. Und das soll heute auch das Thema sein, unserer Predigt. Was ist eine gesunde Gemeindephilosophie? Ich möchte gleich zu einer Sache springen, die ich später eigentlich nennen wollte in der Predigt. Aber wir fangen an heute mit einer Predigtreihe über die Philosophien der Gemeinde. Und ich werde später nochmal ein bisschen ausführlicher drauf kommen, was es genau bedeutet. Aber wir wollen uns darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich in der Gemeinde Gottes? Warum ist die Eckstein-Gemeinde, wie die Eckstein-Gemeinde ist? Warum tun wir Dinge, wie wir sie tun? Warum, was und wie sieht es dann aus? Und heute Morgen wollen wir uns dazu 8 Kernprinzipien anschauen, damit wir klar verstehen, was eine gesunde Gemeindephilosophie wirklich ist. Doch bevor wir hier eintauchen in dieses Thema, und ich sehe es bei manchen schon über den Kopf, die Fragezeichen, warum soll ich eigentlich einem solchen Thema zuhören? Ja, die Frage hätte man es mir nicht vorher sagen können, dass wir über Gemeindephilosophie reden. Wie kann so ein Thema für mich in meinem persönlichen Leben praktisch anwendbar sein. Und lasst uns deswegen gleich zu einer Stelle gehen, 1. Korinther 12. Schlagt eure Bibel mal auf und geht zu 1. Korinther 12, 12. Die so deutlich macht, warum dieses Thema der Gemeindephilosophie, und die Begrifflichkeit werde ich gleich noch erklären, um noch mehr Licht in das Ganze zu bringen, aber warum wir das Thema der Gemeindephilosophie zuhören müssen. In 1. Korinther 12, 12 heißt es, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in den einen Leib hineingetauft worden, ob Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn du also Christ bist, wenn du getauft wurdest, wenn du bekannt hast vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du zu Jesus gehörst, dann bist du Teil der universellen Gemeinde. Aber nicht nur der Teil der universellen Gemeinde, sondern du bist auch Teil und solltest Teil einer örtlichen Gemeinde sein, wie es schon bei der Geburt der Gemeinde in Apostelgeschichte 2 so deutlich wurde. Denn wer gläubig dort wurde in Apostelgeschichte 2, und sich hat taufen lassen, der war Teil einer Gemeinde, automatisch miteinander verbunden. Auch Hebräer 13, 17 sagt es so deutlich, warum wir Teil einer auch örtlichen Gemeinde sein dürfen. Da heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seele als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und die Frage ist hier, wie kann man sich seinen Leitern unterordnen, wenn man keiner Gemeinde angehört? Oder über wen sollen die Leiter einmal Rechenschaft ablegen, wenn es keine Zugehörigkeit in der Gemeinde gibt? Und warum gründete Paulus mehrere Gemeinden, selbst an dem gleichen Ort wie in Titus auf Kreta? Es ist alles, weil es örtliche Gemeinden braucht, überall. Und es braucht feste Zugehörigkeiten in Gemeinden, damit du ein geistliches Zuhause hast, damit du einen Ort hast, wo du dich anderen Christen anschließen kannst, wo du weißt, du wirst umsorgt, du wirst begleitet, du wirst erzogen, angefacht, gejüngert, damit du wächst und auch damit du dich in einer Gemeinde mit deinen Gaben einbringen kannst, wie es Paulus in Römer 12, 3 bis 6 so deutlich klarstellt. Auch eine Stelle, wo ihr kurz hinspringen könnt, Römer 12, 3 bis 6. Da sagt er es ähnlich wie in 1. Korinther 12, 12. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, jeder von euch, der Teil der Gemeinde ist, soll sich einbringen mit seiner Gabe. Das ist so wichtig für uns. Wir sind alle unterschiedlich. Das sehen wir nicht nur beim Aussehen, für mich ist es besonders sichtbar von hier vorne, sondern es ist auch in unserer Begabung, was wir können, wo wir uns einbringen können. Jeder von uns ist anders begabt und soll sich so in der Gemeinde einbringen. Egal, ob du nur eine Gabe hast oder mehrere, selbst wenn du vielleicht manchmal nicht weißt, was ist eigentlich meine Gabe, ist immer eine Frage in der Jugend, was ist meine Gabe? Du kannst es herausfinden, indem du aktiv bist und dich aktiv einbringst. Denn das ist die Mahnung aus Gottes Wort. In einen Dienst hineingestellt zu sein, ob kurz oder lang, egal wie alt du bist, egal wie talentiert du bist, du sollst dich in der Gemeinde einbringen, denn wenn das nicht der Fall ist, dann bist du ein ungehorsamer Christ. Und um dich richtig in eine Gemeinde einzubringen, musst du die ganze Gemeindephilosophie der Gemeinde kennen und sie mittragen und dann auch in deinem Dienst praktisch umzusetzen. Denn es ist die Gemeindephilosophie, die klar definiert, warum wir tun, was wir tun und wie wir es tun, damit es die Ziele der ganzen Gemeinde entspricht. Und deswegen ist dieses Thema wichtig auch für dich, für jeden Einzelnen, weil es etwas anspricht, was du jeden Tag tust und erst recht, wenn du hier zusammenkommst an der und der örtlichen Gemeindedienst und dann auch der universellen Gemeinde, wo du dich konstant einbringst. Die zweite Frage, die sich hier vorab stellt, bevor wir zu den Kernprinzipien von der Gemeindephilosophie kommen: Was bedeutet Philosophie eigentlich? Ja, ich dachte, Philosophie ist ein weltlich schlechter Begriff. Und was um alles in der Welt ist dann eine Gemeindephilosophie? Also erstmal, das Wort Philosophie kommt aus dem Griechischen, wie so oft, und wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt: Phileo, Liebe, Sophia, Weisheit. Und das heißt so viel wie die Liebe zur Weisheit oder das Streben nach Weisheit und Erkenntnis. In der Welt heutzutage ist der Begriff Philosophie so geprägt als das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens. Und es ist das weltliche, nichtige Streben nach einer weltlichen Weisheit, die nach 1. Korinther 1 und 2 nichtig ist. Sie ist eine Torheit vor Gott. Und das ist nicht die Philosophie, die wir in der Gemeinde Gottes verfolgen, sondern wir als Gemeinde Gottes kennen doch den Sinn des Lebens, richtig? Auf den Punkt gebracht ist, der Gott zu verherrlichen, weil er verlorene Sünder immer noch errettet. Das muss der Sinn unseres Lebens sein. Das muss die Ausrichtung, Philosophie, unser Streben, unsere Liebe, unser Eifer in unserem Leben sein. Das Streben nach Weisheit, nach Gottes Erkenntnis, nach seiner Wahrheit, reflektiert und gegründet dann in der örtlichen Gemeinde durch die Gemeindephilosophie. Wenn wir also von einer Gemeindephilosophie sprechen, dann meinen wir nicht, dass wir zusammenkommen und rumphilosophieren, was wir heute machen, was vielleicht in vielen Gemeinden der Fall sein könnte, sondern wir sprechen über eine Mentalität, eine Kultur, eine Struktur und Ausrichtung, die in einer Gemeinde geschehen soll und wie die Dienste ablaufen sollen. Im Deutschen kann man auch mehr Gemeindeleitbild sagen. Leitbild bedeutet das erreichbare und angestrebte Ziel einer Sache, also wie ein Vorbild, ein Leitbild aussehen soll, wonach man dann strebt. Andere sprechen von Tradition, Gesetzen oder Gemeinderichtlinien. Ich mag mehr Philosophie, weil es mehr von der Mentalität und Kultur spricht. Und die Gemeindephilosophie auch hier bei uns klärt, warum tun wir, was wir tun und wie tun wir es. Diese drei wunderbaren Fragen. Denn alles, was wir in der Gemeinde tun, hat irgendwie eine Philosophie. Egal, wohin wir gehen, egal, was wir tun, alles hat irgendwie einen Gedanke dahinter. Es gibt nichts in der Gemeinde Gottes und in keiner Gemeinde, wo Dinge geschehen, ohne dass man weiß, warum. In den meisten Gemeinden denkt man vielleicht, die wissen nicht, warum sie es tun, aber es steckt trotzdem etwas dahinter. Die dritte Vorabfrage ist, warum brauchen wir eigentlich eine Gemeindephilosophie? Warum haben wir dieses Thema der Gemeindephilosophie hier in der Ecksteingemeinde? Und wenn wir heute in die Gemeindekultur ein bisschen hineinschnuppern, finden wir viele Gemeinden, die gar keine Gemeindephilosophie haben, die gar keine wirkliche Ausrichtung, keine Struktur haben, wo man nicht genau weiß, was passiert dort. Obwohl, wenn man da meistens fragen würde, was läuft eigentlich bei euch in der Gemeinde ab? Die meisten können dann sagen, oh ja, die Frage ist ganz einfach. Also wir haben Singen, Beten, Predigen, Gemeinschaft. Ich nenne es den ABT-Ablauf. Den findet man eigentlich fast überall, wenn man in eine Gemeinde geht. Ja, man geht hin, hat Gemeinschaft, man singt, betet, predigt, Gemeinschaft. Und dann verschwindet man. Das findet man fast überall. Doch wenn man da mal tiefer graben würde und fragen würde, was bedeutet eigentlich biblisch zu singen? Was bedeutet eigentlich biblisch zu beten? Was bedeutet Predigen eigentlich biblisch? Was bedeutet es eigentlich, Gemeinschaft zu haben, wirklich von der Bibel her? Wenn man das fragen würde, nicht viele würden die passende Antwort haben, weil sie einfach biblisch nicht erklären können, warum sie tun, was sie tun. Oder sie würden aus dem Zusammenhang gerissen, aus der Bibel, irgendwelche Antworten bringen oder vermischt mit Tradition, weil wir es schon immer so tun, oder irgendwelche Gesetzlichkeiten oder irgendwelche modernen Strömungen, weil wir es irgendwie cool finden. Man hört verschiedene Vorschläge und Ideen. Und wenn man dann mal die Frage stellen würde, warum nennt ihr euch eigentlich Brüder, Baptisten, Freikirchliche, Evangelikale oder Charismatiker? Warum? Oder warum habt ihr eigentlich diesen oder jenen Dienst? Warum läuft eure Gemeinde in den Diensten eigentlich so oder so ab? Was würde man dann oft hören? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum ihr gewisse Dienste in der Gemeinde tut? Warum? In den meisten Gemeinden kann man die Warum-Frage sowieso nicht stellen. Wenn man in die Gemeinde kommt und fragt, warum tut man dies und jenes, ist man gleich der Revolutionär oder Kritiker. Doch die klare Antwort, warum machen wir eigentlich, was wir machen, ist so zentral. Warum dienen wir eigentlich in der Gemeinde? So wichtig für uns. Warum? Warum dienen wir? Warum kommen wir überhaupt als Gemeinde zusammen? Warum bin ich hier überhaupt in dieser Gemeinde? Warum bin ich heute hier? Warum? Mit welcher Absicht und Struktur oder mit welchem Ziel? Die Frage immer wieder, was ist die Gemeindephilosophie, die klärt, warum, was und wie? Doch das bleibt in so vielen Gemeinden heutzutage komplett leer. Und dennoch finden Gottesdienste überall heute statt. Überall, überall. Man findet überall. Man findet den ABC-Ablauf und wenn man eine Leitung fragt, warum passiert so? Die meisten würden es gar nicht erklären. Oder würden sagen, das ist schon immer so gewesen. Warum treffen wir uns Mittwoch zum Gebetskreis für 5 Stunden? Das war schon immer so. Doch selbst wenn keine klare Antwort vorhanden ist, und das ist interessant, es ist trotzdem eine Philosophie dahinter oder eine Tradition oder eine Richtlinie. Egal, ob man es erklären kann oder nicht, es steckt immer etwas dahinter, warum wir Dinge so tun, wie wir sie tun, oder? Ist genau das Gleiche bei uns. Wenn wir manchmal Leuten erklären könnten, warum tun wir die Dinge in unserem Leben, die wir tun, manchmal würden wir vielleicht sagen, wir haben keine Ahnung, weil wir es schon so automatisch tun. Doch auch wir haben in Abläufen unseres Lebens eine klare Definition, ein klares Bild dahinter. Doch genau erklären oder geschweige denn biblisch begründen, warum wir manche Dinge in der Gemeinde tun oder sie sogar noch auf Papier festhalten, um klar zu definieren, fehlt in den meisten Gemeinden heutzutage komplett. Und dadurch sehen wir heutzutage so viele schwachen Gemeinden mit oberflächlichen und teilweise unbiblischen Grundlagen, mit informellen, unbedachten und ziellosen Diensten, wo einfach keine klare Ordnung vorhanden ist. Und natürlich ist es nicht überall so. Und selbst in diesen schwachen Gemeinden will man jetzt auch nicht drauf rumhacken. Aber und selbst bei guten Gemeinden gibt es immer tote Winkel, immer Dienste, die irgendwann irgendwie Leerlauf haben, wo man sich immer wieder reflektieren muss. Aber deswegen brauchen wir in der Gemeinde eine gute, biblische, strukturierte Philosophie, die biblische Wahrheit kompakt und konkret zusammengestellt für die ganze Gemeinde und die einzelnen Diensten, die klärt, warum tun wir, was wir tun und wie tun wir es. Das sind diese 3 Worte, warum, was, wie, die auch mein Denken über die Gemeinde komplett verändert haben. Das war einer der Hauptprojekte, die ich in Amerika hatte, als ich von 2013 bis 2015 dort war. Und habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, als ich die Gemeinden besucht habe, warum machen die, was sie tun und wie machen sie es eigentlich? Immer die Frage dahinter und auch einer meiner Mentoren, Chris Müller, hat mich immer wieder gestellt, egal was du planst in der Gemeinde, stell dir immer die Frage, warum machst du es? Was ist das Ziel? Dann erklär, was es wirklich ist, biblisch. Wie ist es biblisch strukturiert? Und dann sei kreativ im Ausleben, wie es dann aussehen soll. Das sind diese 3 Worte, warum, was und wie, die auch wunderbar anwendbar sind auf das eigene persönliche Leben. Warum tue ich jeden Tag, was ich tue? Und wie tue ich es eigentlich? Und die Dinge, die ich tue, warum tue ich sie eigentlich? Warum lebe ich? Wie lebe ich? Und weil dieses Thema der Gemeindephilosophie so zentral ist, weil ich habe noch nie darüber gepredigt und ihr habt bestimmt noch nie was darüber gehört, aber es ist so wichtig für unsere Gemeinde und für euch als einzelne Glieder am Leib, die zusammen mit allen zusammen diesen einen Leib tragen, mit denen zusammenfügen, indem wir zusammen diesen Leib lebendig gestalten. Und deswegen haben wir uns als Eckstein-Gemeinde, als Leitung überlegt und beschlossen, dass wir einfach mal eine Philosophiereihe über die einzelnen Dienste in der Gemeinde abhalten. So werden wir bestimmt bis Mitte 2020 durch alle Kerndienste der Gemeinde gehen, zum Beispiel wie den Lehrdienst, die Kinderstunde, die Jugend, die Musik. Und uns die ganze Zeit die Frage stellen, warum haben wir den Dienst? Was ist dieser Dienst biblisch? Und wie sieht dieser Dienst aus? Dann haben wir noch andere Bereiche gesagt, weil wir gesagt haben, okay, lass uns mal sammeln. Ich glaube, wir sind auf 24, 25 Themen gekommen. Wir machen auch über Mitgliedschaft, das Geben in der Gemeinde, Gemeindezucht, Mission, Geistesgaben, Taufe, das Abendmahl, die Ehe, Scheidung und Sexualität. Über alles wollen wir Predigten halten, die ganz klar definieren, warum sind wir davon überzeugt? Was ist die Ausrichtung? Was bedeutet es biblisch? Und wie sieht es in unserer Gemeinde, in unserem Leben praktisch aus? Sowohl die Dienste als auch verschiedene Bereiche und Überzeugungen, um das einfach näher zu betrachten, mehr zu behandeln. Und nach den Predigten wollen wir das immer zu Papier bringen und auf unserer Gemeindeseite veröffentlichen in einer kurzen, knappen Dienstphilosophie und dann über die Zeit sammeln, sodass wir 23, 25 Dienstphilosophien haben in der Gemeinde. Und warum das Ganze? Weil wir einfach gemerkt haben, in allen Bereichen herrscht heutzutage ein Durcheinander. Die meisten wissen nicht mehr, was es biblisch ist, warum wir es biblisch tun und wie es aussieht. Und vor allen Dingen, warum und was ist heutzutage einer der größten Probleme. Denn die meisten wissen nicht mehr, warum machen wir das? Oder was bedeutet das eigentlich wirklich biblisch? Was bedeutet Scheidung biblisch? Was bedeutet Sexualität biblisch heutzutage, um das einfach wirklich zu nehmen? Und dazu kommt es auch noch, dass am EBTC, am Europäischen Bibeltrainingszentrum, was auch hier ihre Büros hat, ein neuer Studiengang ist, der nennt sich Bibelstudium mit Gewinn. Und da heißt eine Klasse Gemeindepraxis oder a.k.a. Gemeindephilosophie, was die meisten von euch kennenlernen werden, die ab September anfangen. Okay, jetzt haben wir gehört, als Christ bist du Teil einer Gemeinde, wo du dich mit deinen Gaben einbringen musst, denn dann bist du gehorsam, weil der Leib dich braucht mit deiner Gabe oder deinen Gaben, wo du danach streben sollst, Gott zu verherrlichen, so wie er es in seinem Wort festgehalten hat. Es ist ein Streben nach Weisheit, nach seiner Wahrheit, um es dann zur Anwendung zu bringen in deinem Leben und dann auch in der Gemeinde, wo Gott dich hingestellt hat. Es ist das Warum, das Was und das Wie, was unseren Alltag sowohl in unserem Leben als auch in der Gemeinde ausmacht. Und die Frage ist immer, wie definieren wir es in der Gemeinde? Wie strukturieren wir hier die Gemeinde und die Dienste? Und das soll das Thema der Gemeindephilosophie sein. Und jetzt kommen wir zur Hauptgliederung, den 8 Kernprinzipien, die eine Gemeindephilosophie ausmachen sollen. Ich versuche, so praktisch wie möglich an euch zu bringen. Und die ersten 5, die wir uns hier anschauen wollen, die ersten 5 sind wirklich die Grundlagen für eine Gemeindephilosophie, für die Tatsache, warum machen wir hier in der Gemeinde eigentlich, was wir machen und wie machen wir es dann. Und die erste Kernphilosophie ist, eine Gemeindephilosophie muss biblisch gegründet sein. Wie alles in Gottes Gemeinde und auch bei einer Gemeindephilosophie, alles kommt allein aus Gottes Wort. Deswegen, als dieses Thema angekündigt wurde in der Gemeinde, wurde gleich gesagt, dass Philosophie, das ist ganz gefährlich. Aber eine Gemeindephilosophie muss biblisch sein, ansonsten ist sie keine Gemeindephilosophie oder ist sie keine Philosophie für die Gemeinde, sondern es ist eine weltliche Philosophie. Aber unser Leitbild der Gemeinde kommt aus Gottes Wort. Alles, was unsere Gemeindephilosophie, unser Leitbild, unsere Definition, was wir als Gemeinde sind, aussagt, muss mit der Schrift und den Prinzipien aus Gottes Wort übereinstimmen. Und nicht nur so, wie ich es meine, sondern wie Gott es auch wirklich gesagt hat. In seinem gesamten Kontext, mit der Absicht des Autors, mit der wahren Anwendung dieser Stelle. Und das ist die wichtigste Grundlage unseres ganzen Lebens. Ist es nicht so? Für alle Dienste, die wir haben. Und das ist auch die wunderbarste Zusage, die wir haben in Gottes Wort. 2. Timotheus 3, 16, 17, eine Stelle, die wir alle so gut kennen, die meisten zumindest, heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3, 16, 17. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Oder 2. Petrus 1,3 stimmt mit ein, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Das ist Gottes Zusage, die wir haben, dass sein Wort allgenugsam ist. Und es beschreibt alle Bereiche der Gemeinde und eben auch alle Bereiche deines Lebens. Und es definiert klar, wie die Dinge hier ablaufen sollen. Und ja, wir wissen, Gottes Wort spricht nicht über jede Aspekte im Leben. Ja, wir wissen das ganz genau, und genauso wenig über die Gemeinde. Spricht nicht darüber, welchen Teppich wir haben sollen, wie wir sitzen sollen, wie wir beim Singen uns verhalten sollen. Es spricht nicht darüber, wie wir das Abend feiern sollen. Auch nicht, wie lange die Predigt sein darf, obwohl das viele von euch festlegen würden. Oder was nach dem Gottesdienst passieren darf oder welches Essen da sein muss. Kelinas, ja, nur Fleisch. Aber das sind Dinge, die Gottes Wort nicht klar definiert. Doch auch durch die Prinzipien von Gottes Wort können wir dort Anwendung finden, ohne dabei gesetzlich zu sein. Doch gerade weil Gottes Wort nicht zu jedem Bereich spricht, direkt spricht, sollte eine Gemeindephilosophie biblisch sein und genau definiert, warum, was und wie. Und jede Gemeinde, die Gottes Wort dann auch wirklich folgt, ist eine treue Gemeinde, die gehorsam ist und dann auch wächst und Gott Ehre bringt, wie es Epheser 4, 7, 16 so schön klar macht. Und Gottes Wort sagt in Sprüche 14, 15, der Unverständige glaubt jedem Wort, aber der Kluge gibt auf seine Schritte Acht. Und das ist einfach, was wir uns hier vorgenommen haben als Gemeinde. Wir wollen nicht Unverständige sein, die jedem Wort glauben, sondern wir wollen prüfen, klug sein und auf jeden Schritt hier in der Gemeinde Acht geben, Sprüche 14, 15 war das, damit wir immer biblisch denken und immer klar biblisch definieren können, was wir tun und warum wir es tun und wie wir es tun. Zweitens, das zweite Kernprinzip einer Gemeindephilosophie. Eine Gemeindephilosophie muss evangeliumzentriert sein. Eine Gemeindephilosophie ist nicht nur gegründet in Gottes Wort, sondern sie ist auch ausgerichtet und zentriert auf das eine Evangelium. Sie fragen, was heißt das? Es bedeutet, es geht immer in allem, was wir hier in der Gemeinde tun, um die frohe Botschaft von der Gnade Gottes. Es geht immer in allem, was wir tun, um die Person Jesus Christus, der im Zentrum von allem steht und stehen muss, der für verlorene Sünder gestorben ist am Kreuz. Und es geht immer um die Warnung vor dem kommenden Gericht des Herrn für alle, die der Einladung von Jesus Christus als persönlichen Retter sie ablehnen und nicht annehmen. Und das ist der Auftrag von jedem wahren Christen, ein Botschafter des Evangeliums zu sein. Das ist genauso der Auftrag hier dieser Gemeinde, Botschafter des Evangeliums zu sein, wie 2. Korinther 5, 20. Es sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft vom Heil, die wir hier in allen Bereichen, in allen Diensten, in allen Aspekten, die wir tun, immer zum Ausdruck bringen wollen, egal was wir machen und wann wir es tun. Selbst heute Morgen am See, es geht immer um das Evangelium, immer um die Gnade, es geht immer um Jesus. Ein drittes Kernprinzip. Eine Gemeindephilosophie gibt allein Gott die Ehre. Und das ist bestimmt das zentralste Warum der Gemeindephilosophie. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, den wir uns immer wieder anschauen müssen und den wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Weil wenn wir die Frage stellen, warum machen wir eigentlich, was wir machen, muss die Antwort immer automatisch, aber mit ganzer Hingabe sein, weil wir Gott alle Ehre geben wollen. Das muss unser konstantes, unverrückbares Ziel sein in allem, was wir tun, sowohl in unserem Leben als auch in der Gemeinde. Die beständige Ausrichtung, Gott in allem alle Ehre zu bringen und ihn allein zu verherrlichen. Und das ist der zentralste Punkt unseres Lebens. Und das ist auch der zentralste Punkt einer Gemeindephilosophie. Doch das ist komplett, wenn wir heute in die Zeit gucken, komplett gegen diesen Zeitgeist. Denn alles, worum es sich heute in der Welt dreht und auch in vielen, vielen Gemeinden heutzutage, ist um den Menschen. Es ist immer mehr menschzentriert. Doch eine Gemeinde soll gottzentriert sein. Denn es geht nicht darum, ob es uns gut geht. Es geht nicht darum, wie toll wir uns fühlen und wie angenehm unser Leben sein soll und wird. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir in allem, was wir tun, in jeder Situation unseres Lebens und in allen Diensten der Gemeinde, dass wir Gott die Ehre bringen. 1. Korinther 10, 31 macht es so klar, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, egal was wir tun, tut alles zur Ehre Gottes. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn unsere Gemeindephilosophie, unsere Tradition oder Richtlinien der Gemeinde nicht aus Gottes Wort entstammen, auch in unserem Leben, wenn wir Dinge tun, die einfach nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann können wir Gott einfach nicht verherrlichen. Das ist eigentlich so einfach. Wenn wir uns immer wieder die Frage stellen in unserem Leben, bevor wir Dinge tun, warum tun wir sie jetzt, um Gott die Ehre zu geben? Und was bedeutet das praktisch? Wenn wir das immer wieder uns vor Augen führen, dann würden wir manche Entscheidungen nicht fallen und manche Entscheidungen umso mehr verfolgen. Aber das ist nicht unsere heutige Zeit, die immer menschzentrierter ist, wie es Römer 1, 25 auch schon vor knapp 2000 Jahren gesagt hat. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen anstatt dem Schöpfer. Das ist der weltliche Mensch. Das, wo wir auch manchmal viel zu sehr hinneigen, dass wir dem Geschöpf mehr Ehre geben, dass wir uns mehr um uns drehen, dass wir uns mehr um die Umstände drehen als um Gott. Doch Gott und dem Schöpfer alle Ehre zu geben, das muss unser konstantes Ziel sein. In unserem Leben, in der Gemeinde, in allem, was wir tun. Und das ist die Frage, warum tun wir, was wir tun? Warum tun wir sie, um Gott die Ehre zu bringen, wie es auch das größte Gebot so deutlich sagt in Matthäus 22, 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. In allem, was du bist, sollst du ihn lieben, nach ihm streben und ihn verherrlichen. Und auch in der Gemeinde, egal was wir tun. Und viel zu oft setzen wir uns hin und stellen uns die Frage, warum machen wir den Dienst und warum tun wir ihn? Und wenn wir uns immer wieder zurückkommen im Gebet und im Strukturieren, im Plan und sagen, weil wir Gott verherrlichen wollen. Weil wir Gott verherrlichen wollen. Und wie tun wir das? Wie tun wir das in dem Dienst? Wie können wir es noch besser tun? Viertens, eine Gemeindephilosophie fördert wahre Jüngerschaft. Ein Punkt, auf den ich aufpassen muss, weil ich sonst immer stundenlang weiterrede. Jüngerschaft ist ein so zentraler Punkt in der Gemeindephilosophie und in den Diensten der Gemeinde. Und natürlich müssen wir weitergehen im größten Gebot, im zweiten Teil. Da heißt es in Vers 39 bis 40 in Matthäus 22. Und das zweite Gebot ist dem ersten vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das muss auch unsere Ausrichtung sein in der Gemeinde. Einander zu lieben. Und einander zu lieben bedeutet zu geben. Zu geben bedeutet zu jüngern. Zu jüngern bedeutet, sich in andere zu investieren, anderen Gutes zu tun, ohne zurückzuverlangen. Das Wohl des anderen im Zentrum zu haben. So wie Gott es in seinem Wort bestimmt hat, damit er in allem verherrlicht ist. Das ist all unser Streben. Und das ist eine Sache, die ich liebe hier in der Gemeinde und die wir konstant versuchen voranzutreiben. In jedem Dienst. Wie jüngerst du? Wie wirst du gejüngert? Wie kannst du noch besser jüngern? Und es gibt keinen Dienst in der Gemeinde, wo du nicht jüngern kannst. Und jeder Dienst in der Gemeinde ist für Menschen. Und das ist der Punkt, den wir immer wieder in unser Kopf reinkriegen müssen, selbst wenn wir an der Technik sitzen, egal was wir machen, es ist für Menschen. Es ist für Menschen. Da das alles hier funktioniert, ist auch, weil die Technik seinen Teil gibt. Die Musik, der Aufbaudienst, die Kinderarbeit, die Snacks, alles ist dafür da, um Menschen zu dienen. Nicht menschzentriert zu sein, sondern um Menschen zu helfen, um Menschen zur Buße aufzurufen, um Menschen zu Jesus zu bringen. damit Jesus ihr Herr wird. Das ist alles, was wir hier in unserer Gemeinde tun wollen. Menschen zu Jesus bringen, indem wir sie jüngern. Und dann geht es noch weiter. Wenn Menschen dann gläubig sind, wollen wir sie in allen Diensten unserer Gemeinde fördern. Sie zum Wachstum anreifen, zur ganzen Reife, damit sie mehr und mehr in das Ebenbild Jesu umgestaltet werden. Das ist alles, was wir hier tun. Das ist unsere ganze Kerngemeindephilosophie. Neben dem, dass wir biblisch sein wollen, Gott alle Ehre geben wollen, wir wollen auch wahre Jüngerschaft fördern. Und das ist, was Matthäus 28, 18 bis 20 so deutlich gemacht hat. Eine Stelle, die wir schon mehrere Male in der Gemeinde betrachtet haben, wo Jesus aufruft und sagt, mach zu Jüngern alle Völker. Mach zu Jüngern. Das ist unser Auftrag, unser Befehl. Fünftens, eine Gemeindephilosophie versteht, dass es Gott ist, der rettet. Alles geschieht durch seine Souveränität. Und das muss ich immer wieder Leuten sagen, mit denen ich über Philosophie rede, über Gemeindestruktur, übers Organisieren und Planen und ihr wisst ja auch meine Diensttreffen und all diese Sachen und E-Mails und Google Maps und Tabellen und all dieses ganze Zeug. Letzten Endes, es ist Gott, der rettet. Letzten Endes ist es Gott, der Menschen zur Buße führt. Letzten Endes ist es Gott, der in den Herzen wirkt. Und dennoch, bei all dem verlangt Gott von uns, dass wir mit ganzer Hingabe streben sollen, mit allem Eifer, mit ganzem Fleiß und ganz bewusst und durchdacht durchs Leben gehen, aber auch in der Gemeinde, in unseren Diensten. Da heißt es in Philipper 1, 27, eine Stelle, die ich super liebe. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Wir sollen würdig wandeln des Evangeliums in allem, was wir tun. In allem. Matthäus 5, 48 sagt es, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist, was wir sein wollen. Wir sollen vollkommen sein. Und wir sollen nach dieser Vollkommenheit oder im Englischen Perfectionism oder Perfektionismus im guten biblischen Sinne, danach sollen wir streben, in dem Bewusstsein, dass wir es nie erreichen und dennoch hören wir nicht auf zu streben. Und das war Paulus. Paulus war ein Perfektionist, was er in Philipper 3, 12 so wunderbar beschreibt. Da sagt er, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich es auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das war Paulus, der allen Eifer, allen Fleiß in seinem Leben an den Tag gebracht hat. Der gesagt hat, Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Alles, was ich tue, ist Christus, für Christus, in Christus, mit Christus. Und dennoch war sich Paulus, und müssen wir uns immer wieder bewusst machen, in allem, was wir tun, in allem Eifer, in allem Machen, auch als Eltern, in der Jüngerschaft, in allen Diensten, in allem Predigen, in allem, was wir tun, letzten Endes, es ist Gott, der rettet. Es ist seine Souveränität, die wirkt. Seine Souveränität, die alles verändert in der Gemeinde, neu ausrichtet. Er ist der Herr der Gemeinde und wir sind die Helfer und benutzen alle Hilfsmittel, damit Gott ans Ziel kommt, in dem Bewusstsein, dass er rettet. Die nächsten Punkte sind ein bisschen mehr auf die praktische Seite einer Gemeindephilosophie bezogen. Denn der sechste Punkt ist, eine Gemeindephilosophie sollte klar und deutlich schriftlich festgehalten werden. Die meisten fragen sich heute immer wieder, also wie definiert man eine Gemeinde- und Dienstphilosophie? Ist es das unausgesprochene Gesetz der Gemeinde, so wie wir es schon immer gemacht haben? Ist es die Tradition oder ist es einfach nur etwas, was natürlich vielleicht sogar geistgeleitet zusammenkommt, dass wir uns so hinsetzen oder dass wir die Musik so machen? Wir haben Gottes Wort. Wir können alles studieren, was Gottes Wort sagt, die Prinzipien anwenden, um eine klare biblische Philosophie zu definieren. Und wir sollten uns die Zeit nehmen, es aufzuschreiben. Deswegen haben wir uns auch Zeit genommen am Anfang, einige Sachen auf der Homepage von der Eckstein-Gemeinde aufzuschreiben, um klar zu definieren, wer wir sind. Damit die Leute unter uns kennenlernen, damit die Leute wissen, das sind wir. Dass sie wissen, okay, hier will ich nicht hin. Oder dass sie sagen, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe. Aber dass wir klar definieren, dafür stehen wir. Und das ist unsere Ausrichtung. Und dafür kann man, die Schüler vom EBTC müssen eine einseitige Philosophie über die Gemeinde schreiben. Ich glaube, die Musikphilosophie von Thomas ist, glaube ich, 70 Seiten lang oder länger. Und so kann man lange Philosophien schreiben. Ja. Thomas philosophiert auch öfter. Aber man muss sich die Zeit nehmen. Und viel zu viele Gemeinden leben heutzutage vor sich hin und ihre einzelnen Dienste. Und sie wachsen einfach nicht. Und es ist spannend, Leuten mal zu sagen, nimm dir mal Zeit unter der Woche, einfach über deinen Dienst zu denken, ja, nachzudenken. Weil man denkt manchmal so, wenn man in die Gemeinde geht, gut, als Pastor ist es ein bisschen leichter, kann man immer sagen, ja, du bist ja den ganzen Tag da und mein Arzt sagt sowieso zu mir immer 24/7 als Pastor. Aber wenn man so als Mitglied einer Gemeinde seinen Dienst hat, ja, dann denkt man nur so, okay, Sonntag die eine Stunde, wo ich den mache. Aber nimm dir doch mal unter der Woche Zeit und frag dich über den Dienst. Warum machst du ihn? Was ist dieser Dienst eigentlich biblisch und wie sieht er aus? Wie könnte er aussehen? Wie könnte ich ihn verändern? Woran könnte ich arbeiten? Nimm dir mal 2 bis 3 oder 4 Stunden Zeit und denke über deinen Dienst nach, wo du in der Gemeinde dich einbringst. Und du wirst merken, dass dir spannende Gedanken kommen. Du wirst diesen Dienst ganz neu kennenlernen. Du wirst mit einem viel klareren Bewusstsein am nächsten Sonntag in diesen Dienst hineingehen, weil du weißt jetzt noch mehr, warum du ihn tust. Was dieser Dienst wirklich biblisch ist und dass er biblisch ist und wie biblisch er ist. Und dann wirst du weiter anregen, ihn noch mehr so zu gestalten, dass er wirklich biblisch bleibt und gottzentriert bleibt in allem, was wir tun. Wir müssen uns die Zeit nehmen. Paulus sagt in 1. Korinther 14,40, lasst uns anständig und ordentlich es zugehen in der Gemeinde. Immer wieder spricht Gottes Wort von Ordnung und diese Ordnung wollen wir immer wieder erhalten, indem wir unsere Dienste reflektieren, uns Zeit nehmen und darüber nachdenken. 7. Vorletztes. Eine Gemeindephilosophie ist immer und jederzeit flexibel. Das ist einer meiner Lieblingspunkte ganz am Ende von der praktischen Seite, weil ich höre immer wieder, wenn ich über Gemeindephilosophie, strukturieren, organisieren, Ordnung, Abläufe, lalala spreche, höre ich immer wieder, das klingt alles so steif und so berechnend. Hört sich alles so überstrukturiert und überorganisiert an, wie so ein Unternehmen und nicht mehr wie die Gemeinde Gottes. Und lass mich mal klarstellen an dieser Stelle, und das passt so gut. Eine Dienst- und Gemeindephilosophie ist immer biblisch. Das war einer unserer ersten Punkte, sogar der erste Punkt. Und wenn wir das sagen, dann bedeutet es, dass die Bibel in sich selbst ist dynamisch und flexibel und lebendig, richtig? Weil der Herr lebendig und flexibel ist. Der Geist ist lebendig und wirkt in all seiner Souveränität. Also wenn eine Gemeindephilosophie, eine Dienstphilosophie definiert und ausgelebt wird, wie es biblisch richtig ist, dann ist sie und kann sie nur flexibel und lebendig sein, nicht steif und berechnend. Denn eine wahrhaftige biblische Philosophie ist immer dynamisch, immer veränderbar, immer im Bewusstsein, dass Gott über alles herrscht und letztendlich rettet. Und ich habe noch nie, und das ist eine andere Sache, ich habe noch nie eine überstrukturierte und überorganisierte Gemeinde gesehen. Noch nie. Es ist dieses Mythos, was existiert. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe immer das Gegenteil gesehen. Immer das Gegenteil in Diensten gesehen. Nie, dass man zu viel organisiert hätte. Und dann die Sache mit dem Unternehmen. Das klingt alles hier so mit den Tabellen und Aufschreiben und Planen. Und ich bin sogar der Meinung, Leute, wir müssen viel besser sein als Unternehmen. Wir müssen viel eifriger sein als die Unternehmen da draußen. Und die Frage ist, warum? Warum? Es muss doch alles natürlich zusammenkommen. Nein, warum? Warum sind wir die Businessmänner unter der Woche und setzen alle Hilfsmittel, alle Tools, alle Sachen an und dann kommen wir in die Gemeinde Gottes geistgeleitet? Warum müssen wir besser sein, besser strukturiert, besser organisiert, besser in den Abläufen sein als jedes Unternehmen? Warum? Denn es geht hier um das Haus Gottes. Es geht hier um den lebendigen Leib Jesu. Es geht um seine Braut. Es geht um ewige Menschenseelen. Und es geht um die Ehre Gottes. Und deswegen sollen wir allen Eifer, alle Gedanken, allen Schweiß, alle Arbeit, alles für die Gemeinde Gottes investieren, weil es geht um die Braut Jesu. Und immer wieder in dem Bewusstsein, dass Gott rettet, dass Gott wirkt, dass er verändert, dass er anpasst, dass er Schicksalsschläge oder Dinge in die Gemeinde bringt, die alles über den Haufen werfen. Und trotzdem können wir dann die Frage stellen, warum tun wir es denn jetzt so? Warum verändern wir das, was wir verändern und wie verändern wir es? Salomo hatte schon in seinen Sprüchen festgehalten, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Genau das Gleiche ist anwendbar auf die Gemeinde Gottes in seinen Diensten. Wir sollen planen, wir sollen denken, wir sollen strukturieren. In dem Bewusstsein, dass letztendlich Gott alle Wege und alle Schritte lenkt. Und der letzte Punkt, eine Gemeindephilosophie erkennt, einer meiner Lieblingspunkte auch am Ende, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Wir als Gemeinde haben das Thema der Gemeinde- und Dienstphilosophie nicht erfunden. Ja, auch wenn die meisten von euch heute gesagt haben, Gemeindephilosophie, noch nie gehört. Ja, wer hat es erfunden? Nein, wir nicht. Auch nicht die Amerikaner. Ja, ist nicht amerikanisch, sondern wir haben Gottes Wort. Schon immer. Alles kommt von Gott. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nichts, was der Prediger in Prediger 1,9 sagt. Auch in dem Bereich der Gemeindestruktur, in den Abläufen, in den Zielen der Gemeinde gibt es nichts Neues. Ja, es gibt neue Hilfsmittel, neue kreative Ideen in dem Sinne. Aber alles gab es schon. Nichts ist neu. Warum nicht? Erstens, weil Gott der Ursprung von allem ist, von allen Gedanken, von allen Dingen, weil er souverän herrscht. Und zweitens, weil alles auf der Schrift basiert, auf seinem Wort, was wir schon haben. Und ja, auch wenn wir nicht alles exakt hier drin haben, sind die Prinzipien anwendbar in allen Bereichen. Jetzt könnte man trotzdem noch mal sagen, Moment mal, all das strukturieren und organisieren, wozu ist es eigentlich gut? Ja, ganz am Ende. Das sehen wir noch nicht mal in der Schrift, also kann es gar nicht biblisch sein, denn in der Schrift finden wir so ein Strukturieren, Organisieren, wie es ihr hier in der Gemeinde habt und wie es ihr kennengelernt habt, nicht. Und ich bin so froh, dass es eine Stelle gibt und mehrere Stellen, aber eine Stelle, die besonders treffend ist. Und da schlagt man kurz auf Apostelgeschichte 2. Wir gehen mal zu keiner besseren Stelle als die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes in Apostelgeschichte 2. Und da heißt es, in der Apostelgeschichte 2,41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort, also das Wort von Petrus, der verkündigt hatte, annahmen, lasen oder ließen sich taufen, ja, hier Thomas, Jonas und David, und wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Seht ihr, es sind 3000 Seelen. Jetzt die Frage stellen, woher wissen die eigentlich, dass es 3000 Seelen waren, die gläubig wurden? Und was sie dann tun sollen? Ja, Lukas, der Arzt, schrieb es auf, der hat alles genau dokumentiert, es wurde genau strukturiert, sie sollten sich taufen lassen. Dann sehen wir die Gemeindestruktur, den Gottesdienst, Lehre, Gebet, Abendmahl und Gemeinschaft. Sehen wir das? Ein beständiger Gottesdienst. Jetzt könnte man sagen, okay. Das ist nur, um kurz ein bisschen aufzuzeigen, was sie sagen. Okay, geht zur Apostelgeschichte 6. Ja? Eine Stelle, die noch klarer ist. Und wir gucken uns nicht die ganze Stelle an, vielleicht mal eine Predigt wert. Vielleicht kann man da die Gemeindephilosophie noch besser verpacken. Aber Apostelgeschichte 6, wenn ihr die Überschrift in euren Bibeln anguckt, wenn ihr die Überschrift habt, steht Diakonwahl. Was dort passiert ist, und es steht, wir können eins lesen, das reicht schon aus. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, ja, auch wieder, Lukas alles genau dokumentiert, er musste genau Bescheid wissen, die Jünger mehrten sich, es wurden mehr Leute, es gab mehr Not, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Jetzt könnte man sagen, hä, was steht hier? Was steht hier? Was hat das mit Gemeindephilosophie zu tun? Mit Strukturen organisieren? Die Frage ist, wer hat hier alles organisiert? Woher wussten sie, wer was braucht? Wie kam es eigentlich dazu, dass die erste Gemeinde irgendwie eine tägliche Bedienung hatte? Täglich irgendwie Dinge ausgeteilt hat? Woher wussten sie, dass Witwen waren? Wie viele Witwen waren? Dass die welche übergangen wurden von den Witwen? Und dann die nächste Frage, der Titel war ja Diakonenwahl. Dann kamen die Brüder zusammen und sagen sich, hey, wir müssen uns um das Wort kümmern, ja, Struktur. Und andere müssen sich hier um die Witwen kümmern. Und wen können wir auswählen? 12 Männer. Woher wussten sie, dass da 12 Männer waren? Ja, weil sie ihre Herde kannten, weil sie wussten, wie sich die Jünger mehrten, weil sie wussten, wer schon integriert war, wer schon eifrig dabei war, wie Stephanus, der gleich gewählt wird. Leute, Apostelgeschichte 6 ist ein perfektes Beispiel davon. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Selbst beim Beginn der Gemeinde wurde es klar strukturiert, klar geplant, klar aufgenommen, aufgeschrieben, geguckt, gemacht, geholfen, sich gekümmert, die einzelnen Personengruppen rausgefiltert. Alles wurde gemacht. Warum? Weil wir das Haus Gottes sind. Weil wir uns um die Seelen, die Gott hinzufügt für seine Gemeinde, kümmern wollen, kümmern müssen und kümmern wollen, weil wir Gott lieben. Die Gemeinde Gottes hat ein riesiges Problem heutzutage, weil viele sich immer mehr von Gottes Wort wegbewegen. Und wenn du dich von Gottes Wort wegbewegst, dann bewegst du dich von allem, warum weg, warum du dich hier versammelst. Wenn Gottes Wort und damit Gott nicht mehr das Zentrum ist, dann hast du das ganze Warum der Gemeinde ausradiert und ersetzt mit dem Mensch. Aber wir wollen auf Gottes Wort alles bauen, was wir hier in der Gemeinde tun. Alles, was wir tun und warum wir es tun. Weil Gott und sein Wort im Zentrum stehen und seine Ehre. Weil sein Wort uns alles gibt, was wir brauchen. Wir brauchen nichts anderes außer sein Wort. Und in diesem Wort finden wir, warum wir leben, was das Leben wirklich bedeutet und wie das Leben eines Christen wirklich aussehen soll. Und das anwendbar auf alle Bereiche und eben auch auf die Gemeinde. Und da wollen wir uns die Mühe machen, das noch klarer zu definieren in Gemeinde- oder Dienstphilosophien, um den Gliedern und uns selbst und in dem konstanten Wachstum, den wir erleben und dem Weiterleben dieser Gemeinde uns die Frage stellen, warum tun wir, was wir tun und wie tun wir es? Konstant, immer wieder, damit wir lebendig bleiben, flexibel, Gott verherrlichend in allem, was wir tun. Damit wir keinen Leerlauf, keine toten Winkel entwickeln, die sowieso kommen, aber damit wir diese entdecken und wieder dynamisch vorangehen. Weil wir wollen unsere Zeit, unsere Mittel, unsere Energie, die wir haben und keiner weiß, wie lange er Zeit hat. Wir wollen sie im besten Maße einsetzen. Jetzt, heute, hier. Wir verplempern viel zu viel Zeit in unserem Leben. Deswegen lasst uns in der Gemeinde Gottes allen Fleiß an den Tag legen, damit Menschen Christus sehen, nicht uns sehen. Damit Menschen Christus kennenlernen, vor allem. Und damit Menschen Christus ihr Leben übergeben, weil darauf kommt es an. Nichts anderes in diesem Leben. Und damit Menschen zusammen mit uns Gott jetzt und in alle Ewigkeit verherrlichen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir danken für die Zeit unter deinem Wort und auch wenn das Thema vielleicht heute der Gemeindephilosophie als Ganzes ein bisschen befremdend war, es ist doch alles dein Wort, Herr. Und die Frage, warum tun wir, was wir tun und wie wir es tun, wird so klar geklärt in deinem Wort. Denn wir kamen hier heute zusammen, um dich zu sehen. Und warum kamen wir hier zusammen? Weil wir dich verherrlichen wollen. Das ist und muss der Grund und der Ziel allem unseres Seins sein. Und wenn wir jetzt wieder fragen, warum wir das tun sollen, warum wir dich verherrlichen sollen, dann ist die Antwort ganz klar, weil du Sünder erkaufst und errettest und bezahlt hast mit deinem eigenen Tod. Und deswegen wollen wir heute zusammenkommen. Deswegen wollen wir Loblieder singen. Deswegen singen wir, deswegen beten wir, deswegen haben wir Gemeinschaft, um zusammen zu feiern, dass du Gott und Retter bist. Und das wollen wir in allen unseren Diensten widerspiegeln, da wo wir uns einbringen, in jedem Bereich, indem wir es klar definieren, uns zusammenpacken als Bereichsleiter, als Mitarbeiter, wollen wir zusammen definieren und beschreiben, warum tun wir, was wir tun und wie tun wir es. Es immer weiterentwickeln, beständig, lebendig und in den Diensten bleiben. Uns nie nur zurücklehnen. In der Gemeinde gibt es keine Zuschauer, sondern alle sollen aktiv dabei sein, wie dein Wort es sagt. Alles Glieder an einem Leib und jedes Glied hat seine Funktion, damit der Leib als Ganzes dir Ehre bringt. Schenke, dass diese Gemeinde immer auf deinem Wort gegründet bleibt. Immer ausgerichtet auf dein Wort und immer ausgerichtet auf deine Ehre, Herr. Schenke, dass wir nie aufhören zu wachsen und dynamisch in unseren Diensten und allen Bereichen weiter voranzugehen. Unseren Eifer, unsere Mittel, unsere Energie hier einzusetzen an einem Reich Gottes, dass wir dort bauen, wo es Ewigkeitsbestand hat. Weil wir dich lieben und weil wir miterleben wollen, wie Menschen ihr Leben dir übergeben. Das ist alles, wonach wir streben, damit wir in Ewigkeit mit diesen Menschen zusammen sein können. Denn wir können nichts in den Himmel nehmen, außer Menschen. Darum streben wir und wir danken dir für alles, was du tust, auch wie du wirkst in unseren Kindern. Gib uns Kraft als Eltern und auch da, wo du uns in Familien mit Ungläubigen hingestellt hast oder mit Freunden, überall, dass wir wirken, dass wir klar uns immer wieder die Frage stellen, warum leben wir als Christ? Was bedeutet das Christendasein und wie sieht es praktisch aus? Zu deiner Ehre. Amen.